Guten Morgen, ihr Lieben, nochmal hier vor Ort, auch in einem Übertragungsgerät. Auch an diesem Sonntagmorgen wollen wir gemeinsam Gottes Wort aufschlagen, und zwar im Johannesevangelium. Darf ich euch einladen, in diesem Brief eure Bibel aufzuschlagen. Wir wollen unser Studium dieses Briefes fortsetzen, des achten Tests, in dem es um die vollkommene Liebe geht. Wir lesen 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 7 bis 5, 3. Würde ich gern nochmal am Stück diese Verse mit euch lesen. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Und er kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hatte, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, er ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Hierin erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist der achte Test, ein Test, in der viele Verse umfasst in der es um diese vollkommene Liebe geht, um diese vollendete Liebe geht. Das wird hier abgefragt. Liebe Geschwister, ich bin ziemlich überzeugt, dass grundsätzlich, einfach allgemein gesprochen, dass jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise sich nach Liebe sehnt. Jeder wünscht sich Liebe, jeder sehnt sich nach Liebe, jeder streckt sich nach Liebe aus, hofft, Liebe zu empfangen. Ich denke auch, dass die meisten Menschen Liebe als etwas Gutes sehen. Also wenn man jetzt sagt Liebe, dann löst es jetzt nicht, boah, bloß nicht und fern damit und ich will damit nichts zu tun haben. Vielleicht gibt es ein, zwei Exemplare, die mit Liebe nichts anfangen können, aber grundsätzlich ist etwas, wenn man von Liebe redet oder sich, dann ist es bei den Menschen etwas als Positives, als etwas Gutes, als etwas Notwendiges, ja, sogar etwas Wichtiges für sein Leben. Damit wird das oft verbunden. Auch wenn jeder wahrscheinlich in einer gewissen Art und Weise die Liebe unterschiedlich definiert und unterschiedlich sagt, was für ihn Liebe ist. Und nach was er sich sehnt, nach was er sich ausstreckt und was er als gut, wichtig und notwendig für sein Leben erachtet. Und es gibt tatsächlich verschiedene Formen der Liebe. Es gibt verschiedene Ausdrucksformen der Liebe. Und es gibt aber nur eine Ausdrucksform der vollkommenen Liebe. Die verschiedenen Arten der Liebe sind auf der menschlichen Ebene, aber es gibt nur eine Form und Definition der Liebe, der vollkommenen Liebe. Und diese Definition finden wir nur in Gott selbst. Immer wieder taucht in unserem Abschnitt, in dem wir gerade gelesen haben, auch in diesem achten Text, diese absolut wichtige Aussage, nur als Beispiel in Vers 8 nochmal, Gott ist Liebe. So, das ist die Botschaft, das ist die Hauptaussage, das ist das Fundament von allem und auch die Betrachtung dieses achten Tests. Gott ist Liebe. Nicht nur Gott ist die Liebe, sondern Gott ist Liebe. Das findet ihr in Vers 16 genau noch einmal deutlich gemacht. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. Wiederum der Ausdruck ganz klar, Gott ist Liebe. Das heißt, wir bekommen die Definition der Liebe von Gott, weil Gott Liebe ist. Das Zeugnis der Schrift, denke ich, ist sehr, sehr klar. Und auch wenn wir alle bedürftig sind und auch wenn wir uns alle nach Liebe ausstrecken und alle Liebe uns wünschen, doch ist oft eben die Liebe so, dass sie Forderungen stellt. Also wenn, in meisten Fällen würde ich behaupten, ist, wenn der Mensch von Liebe redet und über die Notwendigkeit der Liebe nachdenkt oder sich nach Liebe sehnt, dann denkt er an etwas, was er bekommt. Er wünscht sich, etwas zu bekommen. Er sehnt sich nach Liebe, dass er etwas empfängt. Das heißt, er hat Bedürfnisse, er hat Wünsche, er hat Vorstellungen und die benennt er oft Liebe und sagt, dass ich hätte gern Liebe. Und dann meint er zum Beispiel Zuneigung, Anerkennung, Bestätigung, Intimität, was auch immer er sich jetzt darunter vorstellt. Aber es gibt einen Oberbegriff, das ist seine Definition von Liebe. Und meistens ist es so, es ist etwas, wonach er sich sehnt, dass er es bekommt und stellt das dann als Forderung auf. Also da stehen Forderungen dahinter. Das heißt, jeder definiert in gewisser Weise entsprechend seinen eigenen Bedürfnissen die Liebe selbst. So, für mich ist Liebe das. Ich habe diese Vorstellung, ich habe diese Wünsche, ich habe diese Neigung, das ist für mich Liebe. Und der andere sagt, aber für mich ist vielleicht auch das, aber das ist wichtiger. Und so ist es wirklich sehr oft, dass wir Menschen die Liebe, die allgemein als Begriff dasteht, oft mit dem Herz symbolisiert wird, mit diesem roten Herz, aber jeder in gewisser Weise anders sagt, was dann in diesem Herzen sein soll und wie man dieses Herz auch bekommt. Und nicht selten, weil eben die Meinungen so unterschiedlich sind und weil das Verständnis von Liebe so unterschiedlich ist, sind die Enttäuschungen so groß. Weil mein Gegenüber, ob jetzt mein Partner oder eben mein Bruder, meine Schwester im Glauben, die Gemeinde, nicht die gleichen Meinungen dazu hat oder Überzeugungen hat. Oder sogar, was verständlich ist, meine Ansprüche und meine Vorstellungen nicht genügt, nicht leisten kann. Also ich habe Vorstellungen, habe Bedürfnisse, habe Neigungen, definiere das als Liebe und fordere sie ein. Ich sage, ich hätte gern das. Dafür ist doch die Gemeinde da, oder? Die Gemeinde ist dafür da, dass ich diese Liebe bekomme. Und dann ist man enttäuscht, weil man diese Liebe nicht erfährt. Die anderen entweder können es nicht oder der andere will es einfach nicht. Ich sage, das ist nicht meins, das will ich nicht tun, das kann ich nicht tun. Und oft entpuppt sich das, was wir oft als Liebe definieren für uns, als purer Egoismus. Das heißt, wir bezeichnen es als Liebe, aber eigentlich geht es darum, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse und Begierden gestillt bekommen wollen. Wir verpacken das als Liebe. Aber eigentlich ist das ein Wunsch und ein Ausleben oder ein Sehnen, eine Forderung, meine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, gestillt zu bekommen. Aber schön dargestellt als Liebe. Und Liebe kann ja nicht schlecht sein, oder? Liebe ist immer gut, Liebe ist immer wichtig, Liebe ist notwendig. Also ist es notwendig, dass ich das alles bekomme. Nicht selten wird dieses Verständnis, das sehr stark von der Welt geprägt ist, so definiert die Welt die Liebe. Es ist etwas, was meine Bedürfnisse, meine Anliegen, meine Wünsche stillt. Und da bekomme ich es auch gestillt. Und das wird dann als Liebe. Ihr kennt das, oh, das liebe ich voll. Man sieht etwas, oh, das liebe ich. Und meistens sagt man über diese Dinge, die man haben möchte. Man findet etwas schön, man findet es toll, man hätte etwas gern, oh, das liebe ich voll. Damit meint man aber nichts anderes, ich hätte es gern. Ja? So, aber mit dem Oberbegriff Liebe, das klingt ja nicht so egoistisch, sondern das ist ja etwas Schönes, Liebe. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? So verpacken wir vieles eben, oder verpackt die Welt unseren Egoismus, mit einem Begriff der Liebe und dann wird's gut. Dann ist es gut. Diese Haltung von der Welt und in der Welt, in der wir leben und wenn wir nicht aufpassen, wenn unsere Definition der Liebe von der Welt geprägt ist und nicht von Gott her, dann wird diese Haltung auch in mein Glaubenleben einziehen Und wenn es in mein Glaubensleben einzieht und das zum Maßstab meines Glaubens wird, sondern wird das auch ein Teil der Gemeinde Jesu. Das heißt, die Liebe wird als das verstanden, was ich toll finde und gut finde und die anderen dazu da sind, um mir das zu geben. So komme ich in die Gemeinde und ich wünsche mir Liebe. Ich wünsche mir eine liebevolle Gemeinschaft. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der Liebe da ist und gelebt wird. Aber letztendlich, was ich meine, ist, ich wünsche eine Gemeinde, in der meine Bedürfnisse und mein Verlangen, meine Forderungen gestillt werden. Und dann passiert genau das Gleiche, was in der Welt auch passiert. Die Leute entweder wollen es nicht oder können es nicht. Diesen Anspruch zu genügen und dann entstehen Enttäuschungen. Und dann passiert nämlich das, was man immer und immer und immer wieder hört, obwohl jeder weiß, ich denke, oder? Es wird wahrscheinlich kaum einen Christen geben, der nicht gehört hat, Gott ist Liebe. Oder? Da fällt jetzt keiner aus der Reihe und sagt, was? Jetzt bin ich schon so lange Christ und höre das jetzt zum ersten Mal. Wie kommst du drauf? Auch keiner wahrscheinlich wird jetzt aus allen Socken fallen und sagen, was, wir sollen einander lieben? Wo steht das? Jeder weiß es. Es ist jetzt keine wirklich neue Wahrheit, oder? Aber wie oft hört man, und ich höre es sehr oft, dass man Gemeinde als einen lieblosen Ort bezeichnet. Vielleicht nie so direkt, aber da ist immer, da mangelt es an Liebe. An allen Ecken mangelt es anscheinend immer an Liebe. Obwohl die Gemeinde der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist. Obwohl die Gemeinde ein Spiegel unseres Herrn Jesus Christus ist. Obwohl die Gemeinde die Versammlung derer sind, die Kinder Gottes sind, die aus Gott geboren sind. Das heißt, sein Wesen tragen und sein Wesen widerspiegeln. Und Gott ist nochmal was? Liebe. Wie kann es sein, dass das, was Gott repräsentiert und nicht nur von der Theorie, sondern er hat eine neue Schöpfung gemacht. Er hat uns sein Wesen gegeben. Wie kann das sein, dass das anscheinend der Ort ist, aber das permanent fehlt? Immer Lieblosigkeit, Lieblosigkeit, Lieblosigkeit. Wie kann es sein? So, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist dieser Ort nicht der Leib Christi oder wir haben ein falsches Verständnis von Liebe. Und so setzen wir einen Maßstab an, und das meine ich. Wir setzen einen Maßstab der Welt und eine Definition der Liebe der Welt, übernehmen es für unser Leben, leben das, frönen das übrigens auch. Und dann kommen wir damit in die Gemeinde und erwarten, dass ich das dann da bekomme. Wenn ich das schon zum Beispiel nicht von meinem Partner oder von der Welt bekomme, ja, dann doch spätestens der Gemeinde. Dann das ist doch der Ort der Liebe. Da muss ich es doch kriegen. Und dann ist man voll enttäuscht, dass eben man das nicht bekommt. Und dann geht man und sagt, das ist eine lieblose Gemeinde. Oder ich kenne andere Christen oder andere Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben und die sind mehr Liebe und die haben mehr Liebe. Es gibt auch darum Gemeinden, die sich auf die Fahnen schreiben, um jetzt ein bisschen sarkastisch zu sein, mit vielen bunten Farben, Fahnen, mit einem großen Herz drauf und sagen, wir wollen für Liebe sein. Also man muss uns an der Liebe erkennen und wir wollen Liebe repräsentieren und wir wollen Liebe sein. Und wir wollen, in unseren Gemeinden muss immer eine Atmosphäre der Liebe herrschen. Das ist das oberste Prinzip. Das ist das oberste Ziel. Also unsere Gemeinde muss eine liebevolle Gemeinde sein, eine liebende Gemeinde sein. Und ich kenne nicht wenige Gemeinden, die sogar in ihrem Mitgliedsantrag von ihren Mitgliedern erwarten, dass sie dafür unterschreiben, sich dazu verpflichten mit Unterschrift und Datum, dass sie sich dazu, das zu tun. Ja, das ist wirklich nicht wichtig, was du letztendlich glaubst. Welches Verständnis du über Jesus Christus hast, über das Evangelium, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob du unterschreibst, dass du für die Atmosphäre der Liebe sorgen willst. Denn dafür wollen diese Gemeinden stehen. Und aus diesem Grund bedeutet das dazu, dass zum Beispiel Begriffe wie Sünde und Schuld nicht erwähnt werden dürfen. Dass man über bestimmte Dinge, die eben das ausmachen, Schuld und Sünde, nicht reden darf. Dass man sie nicht benennen darf und schon gar nicht in irgendjemanden vorwerfen darf und sagen, hey, du bist schuldig, du bist Sünder. Wie? Das ist doch lieblos. Also werden diese Wahrheiten nicht gelehrt, beziehungsweise man darf es nicht sagen. Oder wenn, dann muss man es anders umschreiben. Man darf Sünde nicht Sünde nennen. Also sucht man nach anderen Begriffen, um das zu umschreiben. Ja. aber bloß nicht Sünde als Sünde bezeichnen. Das heißt, so Grundpfeiler biblischer Wahrheit, Grundausdrücke oder ja, die Grundwörter, würde ich fast sagen, die werden ignoriert oder versucht, angepasst und anders formuliert. Auch bestimmte Lehren darf man nicht predigen. Bestimmte Lehren darf man nicht lehren. Warum? Sie spalten. Wenn wir jetzt das thematisieren, wenn jetzt darüber predigt, ja, da werden wir nie eins. Und wenn wir nicht eins sind, sind wir dann gespalten. Und das ist nicht Liebe. Das schafft keine Atmosphäre der Liebe. Das ist lieblos, wenn man sich über Themen streitet. Also keine schwierigen Themen, keine schwierigeren Lehren. Und ihr kennt sie alle, oder? Ja. Und wir wissen selber, welche Lehren zu Spaltung führen. So, nicht erwähnen. Ich habe jahrelang in Gemeinden gedient, jahrelang, habe gepredigt, bin unterwegs gewesen. Und sie haben mich eingeladen, ich habe gepredigt, bin nach Hause gefahren und sie waren sehr dankbar, haben sich sehr bedankt und mich gebeten, nochmal zu kommen. Und das habe ich immer wieder getan, bis man mitbekam, dass ich für bestimmte Wahrheiten einstehe. Und dann hat man gesagt, du darfst nicht mehr kommen. Und nicht mal, weil ich sie dort gelehrt habe, sondern weil sie mitbekommen haben, ich glaube an die Souveränität und an die Erwählung. Und schon war es durch. Und dann schrieb man mir eine Nachricht, nicht mal telefoniert oder so oder persönlich, du kannst nicht mehr kommen, weil die Gefahr ist groß, dass die Gemeinde gespaltet wird dadurch. Fertig. Auf den Wahl, warum? Weil dann sind wir, das ist dann lieblos und das ist dann die Atmosphäre der Liebe wird gestört und unsere Einheit wird zerstört. Also nicht darüber reden. Aus diesen Überzeugung, das heißt aus diesem Verständnis von Liebe und Harmonie, aus diesem Verständnis daraus, dass Dinge nicht benannt werden dürfen, Lehren nicht gepredigt werden, entsteht eine gewisse Toleranz. Toleranz Andersdenkenden gegenüber. Und aus dieser Haltung der Toleranz entsteht eine Akzeptanz. Andersdenkender und Andersseiender. Und wir wissen, worüber wir reden. Wir sind völlig in unserem Zeitgeist gerade, was es bedeutet. So, und das aber wird gesagt, das ist aber Liebe. Wir, unsere Kirchen, unsere Gemeinden müssen diese Atmosphäre der Liebe und Liebe ist eben dann eben diese Annahme und all diese Dinge nicht verurteilen, nicht Sünde ansprechen, das ist nicht zeitgemäß, das ist Kultur, bla bla bla. Also nein, wir stehen dafür und das ist alles unter dem Deckmantel der Liebe. Und dann kommt's und dann sagt man, Gott ist doch die Liebe. Also, wenn Gott die Liebe ist, ist alles, was Liebe ist, gut. Wenn Gott die Liebe ist. Und wenn das alles aus Liebe motiviert ist und wenn alles durch die Liebe angetrieben ist, und dann ist es doch gut und das ist dann auch gerechtfertigt. Das ist der Gedankengang und auch die Argumentation bis heute. Guck mal, das ist doch Liebe. Also ist das gut, denn Gott ist die Liebe. Liebe Geschwister, das ist nicht nur grundlegend falsch. Es ist auch sehr, 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 sehr gefährlich. Und ich behaupte das sogar sehr verführerisch. Und diese Art und dieses Verständnis und dieses Denken, das heißt, ein von der Welt geprägtes Denken über Liebe wird in die Gemeinde hineingetragen und das eingefordert, gelebt, beziehungsweise eben in diesen Konflikten stehend, dann sagen, das ist Lieblosigkeit. Das ist darum gefährlich, weil das ist genau die Botschaft, die falschen Propheten, die in die Welt gegangen sind, in die Kinder Gottes verführen. Das sind die falschen Propheten, von denen wir in dem siebten Test gelernt haben, dass wir sie, die Geister prüfen sollen, ob sie aus Gott sind. Und diese falschen Propheten bringen genau diese Lehren. Friede, Friede, Friede. Alle angenommen, allen vergeben, Sünde ist nicht mehr schlimm und diese Dinge sprechen wir nicht an. Die lehren ein anderes Evangelium. Und begründen es aber der Liebe. Und Gott ist doch Liebe. Von diesen falschen Propheten haben wir in Kapitel 4 schon gehört und uns etwas mit denen auseinandergesetzt. Nochmal, es ist nicht nur falsch, es ist auch sehr, sehr gefährlich. Wir wollen heute uns mit dem Wesen der Liebe beschäftigen, was Liebe ist, und zwar von der Definition von der Schrift. Und nicht Definition der Welt und sogar nicht deine und meine Definition, was wir als Liebe bezeichnen und als Liebe denken. Sondern was sagt das Wort Gottes? Was lehrt, was sagt Gott selbst über Liebe? So Samuel hat gesagt, wir sind, wenn wir heute herkommen und erwarten, das auf Menschen zu hören und nicht auf sein, nur dann sind wir falsch. Aber wenn wir sind von ihm zu hören, es kann sein, dass er uns Dinge sagt und wir sind überführt und denken, oh. Und dann ist die entscheidende Frage, sagen wir, nee, mit so einer Liebe will ich nichts zu tun haben, dann gehe ich. Oder stellen wir uns drunter und sagen, ach, wenn das Liebe ist. So, wir wollen heute uns damit mit dem Wesen der Liebe beschäftigen, die Kinder Gottes ausmachen. Nicht Menschen ausmachen, Kinder Gottes ausmachen. Welche Art von Liebe ist ein Kennzeichen wahrer Kinder Gottes? Nicht grundsätzlich. Lest mir mit mir nochmal Kapitel 4, Vers 7. Wenn es so heißt, Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. So, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Jetzt, jeder liebt aber auch. Versteht ihr? Jeder Mensch liebt, aber nämlich auf seine eigene Art und Weise. Denn jeder definiert die Liebe etwas anders. So, wie kann man also feststellen, und darum geht es hier in diesem Test, dass ich weiß, ich bin wirklich aus Gott geboren. Und die Bibel sagt, Johannes sagt, wenn du liebst, dann bist du aus Gott geboren. Ja, aber ich liebe doch. Jeder liebt. Ist jeder aus Gott geboren? Nein. Mit welcher Liebe? Welche Liebe, welches Wesenszug der Liebe ist charakteristisch für ein Kind Gottes? Also welche Liebe wird bei denen vorhanden sein, die aus Gott geboren sind? Und ich sage vorhanden sein. Nochmal, denn Gott wird nicht durch die Liebe definiert und nicht durch unser Verständnis der Liebe. Wir sagen nicht, wie Gott zu sein hat, was Liebe ist. Wir sagen nicht, das ist Liebe, wenn Gott das tut. Und wenn Gott das nicht tut, ist das nicht Liebe. Nein, Gott definiert die Liebe. Wir bekommen eine Definition der Liebe von Gott. Die Liebe ist das, was Gott ist. Das heißt, erkennen wir Gott und verstehen wir Gott, wie er ist, dann werden wir auch die Liebe erkennen. Und dann werden wir sehen, ach, das ist Liebe. Und manche sind sogar dann überrascht, dass das Liebe ist. Und die sagen, aber so habe ich mir Liebe nie vorgestellt. Ja, genau. Wir bekommen eine biblische Definition, was wirkliche Liebe ist, was wahre Liebe ist. Ich sage es noch einmal, es gibt verschiedenste Formen der Ausdruck der Liebe. Aber es gibt nur eine wahre Definition der wahren, vollkommenen, göttlichen Liebe. Und von dieser Liebe reden wir hier. In diesem achten Test, ab Vers 7, haben wir einen Auftrag, so zu lieben. Wir haben diesen Auftrag zu Liebe. Zweitens haben wir auch den Grund. Wir sollen lieben, weil Gott Liebe ist. Das ist der Grund. Denn wenn wir aus Gott geboren sind, dann sollen wir entsprechend Gottes Wesen sein und handeln. Also ist Gott Liebe, dann werden die aus Gott geboren sein, was auch sein? Liebe. Also das ist die Argumentation hier in dem Test. Und um zu verstehen, von welcher Liebe hier aber jetzt die Rede ist, und eben nicht die körperliche, nicht die emotionale, nicht die gefühlsmäßige Liebe, von der ist hier nicht die Rede. Um diese Liebe zu verstehen, bekommen wir jetzt in vielen, vielen Versen eine Definition davon. Und schaut mal, in Vers 7 und 8 haben wir den Auftrag und die Definition. Und ab Vers 9 bis Kapitel 5, Vers 3 haben wir die Beschreibung vom Wesen dieser Liebe. Seht ihr vom Verhältnis? Wenn ich richtig gezählt habe, da gebe ich aber keine Garantie drauf, könnt ihr gerne nachzählen, 2 Verse für den Auftrag und den Grund und 16 Verse, ich bin gespannt, ob ihr es prüft und mich da eines anderen überzeugt, und 16 Verse, aber gut, kann gut sein, 16 Verse plus minus, Beschreibung der Wesen der Liebe. Versteht ihr? Von welchem Umfang Johannes jetzt sich Zeit nimmt und nochmal eine Etage tiefer geht und sagt, okay, wir verstehen, wir haben einen Auftrag, wir verstehen den Grund, wir sind aus Gott geboren. Und jetzt, aber wir müssen begreifen, von welcher Liebe reden wir hier? Inwieweit werden wir Gott widerspiegeln? Inwieweit, oder was für eine Liebe soll in uns und durch uns sichtbar werden in unserem Leben? Also das ist, was wir hier haben. Ich bin dann diese Verse durchgegangen, habe sie studiert und gelesen und darüber nachgedacht, wie ich diese Fülle zusammenfasse. Und ich bin auf 7 Wesenszüge der Liebe gekommen in diesen Versen. Es gibt wahrscheinlich mehr. Es gibt auch grundsätzlich mehr über diese Liebe zu sagen. Nämlich, da steht da viel mehr als nur das. Johannes sagt nicht alles über diese vollkommene Liebe. Aber ich bin durch die Verse durch und habe mir eine rausgeschrieben, das nächste rausgeschrieben. Und dann sehe ich 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich gesagt, oh Herr, lass es sieben sein. Vielleicht habe ich deswegen auch nur 7 gesehen, kann auch sein. Deswegen meine ich, vielleicht gibt es mehr. Aber tatsächlich, als ich dann angekommen bin, bei Kapitel 5 bis Vers 3, standen bei mir 7 Punkte, 7 Wesenszüge dieser Liebe. Und ich war dem Herrn dankbar. Wisst ihr warum? Weil für mich, ich liebe diese Zahl sehr und weil diese Zahl für mich Ganzheit bedeutet. Repräsentative Ganzheit. Das heißt, es gibt mehr wie 7 Dinge. Es gibt mehr wie 7 Wesenszüge Gottes. Es gibt mehr wie 7 Gemeinden, mehr wie 7 Engel, mehr wie 7 Posaunen. Es gibt alles mehr. Aber das, was da steht, steht repräsentativ für die ganze Fülle, für die Ganzheit. Und von daher, es gibt mehr über die Liebe Gottes zu sagen. Es gibt mehr über dieses, sein Wesen nachzudenken. Aber das, was wir haben, müsste genügen. Es sind 7 Punkte. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, sage ich sie euch jetzt schon, 7. Ja? Aber ich dachte, durchs Lernen ist nicht schlecht, gell? Wenn wir Dinge wiederholen, ob sie euch jetzt alles merkt und sehr schnell mitschreiben könnt, weiß ich nicht. Aber wir gehen ja durch diese Punkte durch, beginnen heute mit der Predigt und beschäftigen uns damit. Also, in diesen Versen lesen wir von der vollkommenen Liebe und wir werden sie sehen als aufopfernd. Das ist das Erste. Diese vollkommene Liebe ist aufopfernd. Das Zweite, diese vollkommene Liebe ist zuvorkommend. Das Dritte, diese Liebe wird beschrieben als Schuld auf sich nehmend. Das Vierte, diese Liebe wird beschrieben als sichtbar sich zeigend. Das heißt, sie wird wahrgenommen. Als Fünftes, diese Liebe wird beschrieben als etwas, was bleibend ist. Es ist keine einmalige kurze Geschichte. Es ist etwas, was konstant ist, was bleibt. Diese Liebe wird beschrieben so schön als furchtlos. Und das ist schon 6. Und als Letztes, diese Liebe wird beschrieben als gehorchend, gehorsam. Ich spare mir jetzt das Haar. Ja. So, das ist also nochmal aufopfernd, zuvorkommend, Schuld auf sich nehmend, sichtbar, bleibend, furchtlos und gehorchend. Wenn du jetzt über Liebe nachdenkst und allein nur jetzt diese Definition oder diese Präzisierung jetzt nimmst und das ins Licht oder gegenüber deinem Verständnis von Liebe stellst. Matcht das? Stimmt das überein? Sag, ja, genau, das ist das, was ich von Liebe immer denke. Oder merken wir genau schon da an diesem Punkt, dass unser Verständnis und das Verständnis der Welt von Liebe komplett anders ist. Denn das Verständnis der Welt der Liebe, Liebe ist das, ich kriege etwas und ich bekomme etwas und bei mir wird etwas gestillt. Mein Verlangen, meine Begierden, meine Wünsche, ich bekomme etwas. Aber wenn ich von dieser Definition der Liebe hier lese, wisst ihr, was das ist? Ich gebe. Ich gebe. Das ist die Definition der Schrift. Und da versteht ihr, warum wir immer ein Problem bekommen. Wenn ich in die Gemeinde komme oder in den Leib Christi bin und ich erwarte immer, ich bekomme und jeder erwartet, ich bekomme, was passiert nicht? Liebe. Und darum kommt eben der Vorwurf der Lieblosigkeit. Also hier kriege ich keine Liebe. Ich kriege hier keine Liebe. Aber wir sind nicht dazu berufen, Gottes Wesen darin zu widerspiegeln, dass wir etwas bekommen. Weil wir Erwartungen haben und Ansprüche haben. Wir sind dazu berufen, in sein Wesen widerspiegeln. Und was ist sein Wesen? Es ist eine gebende Liebe. Keine empfangende Liebe, eine gebende Liebe. Es ist etwas, was sich hingibt. Und nicht ein Anspruch und sagt, aber ich habe das Recht, ich bekomme. Und wenn ich nicht bekomme, wie funktionieren wir aber? Versteht ihr, liebe Geschwister, warum, wenn ich jetzt mit euch darüber nachdenke, ich von der vollkommenen Liebe rede? Von der vollendeten Liebe rede? Und ich rede hier nicht von der menschlichen Liebe. Und wenn jemand da sitzt und sagt, ja, aber wer kann es so lieben? Ja, ganz genau, wer? Und ich verrate euch was. Niemand. Niemand kann so lieben. Kein Mensch kann so lieben. Denn der Mensch ist ein Egoist. Er will immer empfangen. Es gibt nur einen Gottmenschen, der die Liebe erwiesen hat darin, dass er gegeben hat, nicht empfangen wollte, gegeben hat. Welche Liebe repräsentiere ich als Kind Gottes? Eine gebende Liebe. Welche Liebe repräsentiere ich als Mensch dieser Welt? Empfangene Liebe. So, woran erkennt man, ob jemand aus Gott geboren ist, ein Kind Gottes ist? Bei ihm werden wir eine gebende Liebe finden, in all den Schattierungen. Aber wenn einer sagt, ich bin aber ein Kind Gottes, aber hasst seinen Bruder und ihm nichts geben will, nur von ihm empfangen will, sagt Johannes, er ist ein Lügner. Und er betrügt nicht nur sich selbst, er betrügt die anderen. Er gibt etwas vor zu sein, was er nicht ist. Wer aber kann noch mal so leben? Wer kann eine göttliche Liebe leben? Denn die Liebe ist vollkommen diese. Es kann nur einer, der in Gott und durch Gott ist, das tun kann. Es kann nur der sein, bei dem die Liebe Gottes in sein Herz ausgegossen ist. Denn wenn Gott diese Liebe einem nicht schenkt, das heißt, diese Haltung, diese Gesinnung, dieses Anliegen, wird keiner es leben können. Das ist das Wunder der neuen Schöpfung. Das ist das Wunder der neuen Geburt. Darum muss ein Mensch neu werden, weil der Alte nicht dazu in der Lage ist. Der alte Mensch hat eine komplett andere Gesinnung, einen komplett anderen Anspruch ans Leben. Er will immer empfangen. Aber der neue Mensch in Gott, der will sich hingeben. Wie kann das passieren? Sinnesänderung, Umdenken. Darum, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir erkannt haben, was wir in ihm sind, dann sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, gebt Gott euch hin als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Nebenbei ist es ein Opfer, gleich kommen wir sofort dazu. Das ist der Gott wohlgefällige Gottesdienst, Lebensweise, indem ihr euer Sinn ändern lasst, umdenken. Wir brauchen als Kinder Gott, nein, wir brauchen es, aber das ist, was Gott tut. Er beginnt bei den Kindern Gottes das Denken zu verändern, Stück für Stück, und sie von der ich-zentrierten, egoistischen Sicht wegzudrehen und sie auf ihn und auf den Bruder und die Schwester auszurichten. Das passiert, wenn Kinder Gottes in sein Bild verwandelt werden. Weg von sich, hin zu dem anderen. Johannes hat hier, wie gesagt, für mich 7 wunderbare Punkte. Es gibt mehr. Und wir reden, nochmal, wir reden hier von der göttlichen Liebe. Wer jetzt da sitzt und sagt, aber ich habe sie nicht. Ja, du hast sie definitiv nicht. Entweder ist sie dir gegeben oder nicht. Du kannst sie nicht auch hervorbringen. Und der Test erweist genau das. Wenn du sie aber in deinem Leben findest, dann ist es definitiv nicht aus dir. Aber dann ist ja Gott in dir. Dann bist du ja ein Kind Gottes. Denn aus dir würdest du das niemals tun und niemals so handeln. Das ist der Test, wie er uns Gewissheit und Freude geben will. Wenn ich Wesenszüge dieser Liebe bei einem 50, bei anderen 30, bei anderen vielleicht sogar 100-fach finden, diese Frucht, die Frucht des Geistes, dann kann ich sagen, dann bin ich ja ein Kind Gottes. Zusammen übrigens mit den anderen 7 Tests, die kommen noch dazu. Nicht nur der eine Test. Es gibt, wir haben ja schon 7 hinter uns, jetzt ist es mittlerweile der 8. Aber in dieser Art und Weise. Darf ich euch bitten, mit mir den 1. Korintherbrief aufzuschlagen? Ihr wisst, wie ich zu diesem Abschnitt stehe. 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Wir kennen den Kontext, da geht es um Zungenrede in erster Linie, richtig? Aber ein sehr bekannter, ein sehr beliebter Abschnitt, gerade natürlich für alle Liebenden und Liebe-Sehnenden und in eine Beziehung Tränenden. Und jeder wünscht sich zum Beispiel, wenn er heiratet, dass man diese Liebe in seiner Ehe zum Beispiel, einen Partner hat. Und deswegen nicht wenige suchen sich diese Verse unter anderem dann auf für ihre Hochzeit, Hochzeitskarten oder als Vers über ihre Ehe und stellen das hin. Wir verstehen, dass Paulus hier in diesem Zusammenhang darüber redet, im Umgang miteinander. Er redet darüber, über die Überheblichkeit, dass die anderen sagen, hey, ich habe die Gabe, hast du, aber du hast sie nicht, du bist kein vollwertiger Christ, weil du nicht in Zungen redest und so weiter. Er spricht über den richtigen Umgang mit den Dingen, die Gott uns gibt. Und dann sagt, wir können alles von Gott empfangen haben. Wir können Befähigungen haben und alles gut können. Aber wenn wir keine Liebe haben, bringt es gar nichts. Denn eben, Gott ist Liebe, das ist das, was das Wesen Gottes ausmacht. Nicht nur die Fähigkeit, etwas zu tun, das ist nicht das Entscheidende, ob wir Gott widerspiegeln in unserer Intelligenz, in unserer Kreativität, in unseren Befähigungen, das zu tun und das zu tun. Sondern das Erste, das Höchste und das Schönste, was Gott widerspiegelt, ist Liebe, denn Gott ist Liebe. Also sagt Paulus, wenn wir die Liebe nicht haben, bringt alles nichts. Und in diesem Zusammenhang, liest mir mit mir noch einmal, wie er hier Liebe, göttliche Liebe definiert. Nochmal, hier geht es um göttliche Liebe. Nicht menschliche Liebe. Lies mit mir ab Vers 4. Ab Vers 3 nämlich. Und wenn, ab Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung den Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne. Schaut mal, man macht's. Warum? Ich will was davon haben. Sieht nach außen wie Liebe aus, ist aber sehr egoistisch. Dann sagt er, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Kein Nutzen. Und dann Vers 4. Jetzt bekommen wir hier eine andere Definition von Paulus, nicht von Johannes. Schaut mal, die Liebe ist langmütig. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und ich lese noch Vers 8 an, die Liebe vergeht niemals. Das ist eine andere Perspektive und andere Punkte, die Paulus, ich müsste mal zählen, wie viele da sind, wie Paulus hier aus seiner Perspektive diese vollkommene göttliche Liebe beschreibt. Aber vom Wesen, vom Inhalt ist das Gleiche. Und schaut mal, erstmal, hier steht nichts von Gefühlen. Hier steht immer, die Liebe tut etwas. Die Liebe eine Tat. Hier steht nicht, die Liebe bekommt, sondern sie gibt. Sie macht das nicht, sie macht das nicht, sie tut das nicht, sie tut das nicht. Stattdessen tut sie das. Das ist die Liebe. Also, lieber Bruder, liebe Schwester, sehnst du dich nach Liebe? Weißt du noch, wonach du dich dann sehnst? Nach etwas zu geben. Aber das ist nicht das, wie wir Liebe verstehen, gell? Versteht ihr, warum wir so immer enttäuscht werden? Wir sehen uns nach Liebe und erwarten etwas, das wir bekommen, aber Liebe ist, etwas zu geben. Da, die Diskrepanz ist riesig, das Vakuum groß, die Enttäuschtheit, natürlich, die bleibt nicht aus. Die Unzufriedenheit, die bleibt nicht aus. Weil diese Dinge, die kommen nicht zusammen. So, wir haben also, zurück zum Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Wir haben also in diesem Test eine nicht nur einen Auftrag, auch nicht nur den Grund dafür, sondern wir haben auch eine herrliche und eine sehr umfangreiche Beschreibung des Wesens dieser Liebe, dieser vollkommenen, dieser göttlichen Liebe. Johannes macht das so. Darf ich ganz kurz noch vom Text euch zeigen, wie das aufbaut? In den ersten also zwei Versen haben den Grund, den Auftrag und den Grund. Und dann haben wir in den nächsten zwei Versen, Verse 9 bis 10, haben wir eine Beschreibung, ein Beispiel, wo man erkennen kann, wie ist Gottes Liebe, Wesen der Liebe Gottes. Das lesen wir und ich habe es euch gerade gesagt, zum Beispiel, sie ist aufopfernd, sie ist zuvorkommend, die ist Schuld auf sich nehmend. Drei Aspekte der Liebe Gottes. Und ich bin mir sicher, dass Johannes nicht ohne Grund drei Aspekte genommen hat, weil drei die Zahl für Gott ist. Also nachdem er beschrieben hat, an den drei Beispielen, was Liebe Gottes ist, geht er hin und sagt, Vers 11, schaut mal. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Okay? Wenn Gott uns so geliebt hat, wie? Er hat uns aufopfernd, er hat uns zuvorkommend, und Schuld auf sich nehmend geliebt. Wie sind wir schuldig, einander zu lieben? So. Dieses Wörtchen so ist hier wichtig. Es geht so. Wie sollen wir lieben? So. Wieso? Nicht wieso, sondern wieso. Beides übrigens richtig. Wieso soll ich lieben? Ja, du bist aus Gott geboren. Ja, wie soll ich lieben? So. Und dann kriegen wir ein Beispiel. Und er nennt anhand drei Punkte, zeigt uns, was diese göttliche Liebe ausmacht. Und dann zeigt er, wie diese göttliche Liebe sich in deinem und meinem Leben manifestieren soll. Das ist dann ab Vers 12. Nach diesem Zwischenruf, also lasst uns so lieben, geht er hin und sagt, wie soll sich diese Liebe in aufopfernd, in zuvorkommend, in Schuld auf sich nehmen, wie soll sich die dann in deinem und meinem Leben gegenüber meinem Bruder und meiner Schwester manifestieren? Und das ist dann, hat er einiges zu sagen, das sind die weiteren Verse bis 5 bis zum Ende. Das Wörtchen so ist so entscheidend, jetzt reite ich ein bisschen drauf rum. Es ist so, aber es ist so wichtig. Schaut mal, wie lieben, so wie er. Wie sollen wir lieben? So wie er geliebt hat. Das heißt, um wissen, wie ich lieben soll und was Liebe ausmacht, muss ich es so tun, wie es er es getan hat. Der Maßstab ist hoch, gell? Versteht ihr, warum es so wichtig ist, dass wir unsere Vorstellung von Liebe über Bord werfen? Hier geht es nicht, liebt einander so, wie ihr Liebe definiert. Das ist immer unser Problem. Wir hören, liebt einander, alles klar. Wir verstehen es, wir sind ja Kinder Gottes, wir wollen Gott gehorchen. Und dann sagen wir, alles klar, wir wollen so lieben, weil Gott sagt, wir sollen einander lieben. Und dann aber ist sofort in unserem Verständnis, aber Liebe ist das, Liebe ist das, Liebe ist das. Und sagt, ja, aber wie kann ich dann? Ich werde ja nicht mal meine Liebe gerecht. Wir sollten der Liebe des anderen gerecht werden. Das Problem ist, dass wir sofort unser Verständnis der Liebe da hineinpacken. Aber der Herr sagt, nee. Liebt so, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein anderer Maßstab. Es ist nur nicht mal übrigens nach dem Gesetz, liebt den Nächsten wie dich selbst. Gell? Das ist Gesetz, das sind Werke. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist das neue Gebot. Das ist der Maßstab, wie ich euch. Nicht wie, liebt den Nächsten wie dich selbst. Versteht ihr? Gar nicht so einfach, gell? Nicht, dass du denkst, na klar, wäre schön. Aber das ist nicht leistbar. Das ist nicht leistbar. Ganz ehrlich, weil wir zu große Egoisten sind. Selbst wenn ich dem anderen das zugestehe, was ich gerne hätte, dann will ich mehr davon haben. Und dann will ich aber, dass, wenn ich ihm gebe, er mir aber gefälligst das zurückgibt. Weil es ja ein Geben und ein Nehmen. Dabei will man nur geben, damit man bekommt. Die Motivation, etwas zu geben, ist nicht aufopfernd. Und selbst wenn man es zuvor kommt, dann nur aus einem Grund, damit man danach das zwei- und dreifach zurückkriegt. Das hat aber nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Hat nichts mit dem neuen Bund zu tun. Hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Dieses Wörtchen so ist wirklich nochmal so entscheidend, weil es uns zeigt, wie, in welcher Art und Weise wir zu lieben haben. Kennt ihr dieses Wörtchen sonst von irgendeiner anderen Stelle? Denn einen der berühmtesten Verse der Schrift, oder? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie geht's weiter? Ihr wisst alle, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das übrigens, was wir gleich studieren, ist die Entfaltung und die Auslegung des Johannes von diesem Vers, den er da geschrieben hat. Also wenn wir über Johannes 3,16 ein Verständnis bekommen wollen, was das bedeutet denn so sehr, übrigens ein Nebensatz, denn beginnt sein Nebensatz. Was, wie, warum, denn, so. Schlag mal mit mir das auf. Das, was wir da lesen, was Jesus damals gelehrt hat, und zwar Nikodemus, erklärt Johannes, Und legt aus in diesem achten Test in intensiver Art und Weise. Das ist ein sehr bekannter Vers. Neulich habe ich wieder gesehen, habe mich zwar überlegt, soll ich mir das kaufen oder nicht. So ein Pulli. Und dann, sehr interessant wurde dieser Vers dann dargestellt, aber der Pulli war echt cool. Und dann war ich so, will ich es kaufen wegen Pulli oder wegen dem Spruch? Und ich bin nicht so der Freund davon, aber... Egal, hab's nicht gekauft, nur nebenbei, falls ihr jetzt da sitzt und denkt, hat das oder hat das nicht, konzentriert euch wieder auf die Predigt. Johannes 3, Vers 16 nochmal, da steht, denn so. In meiner Bibel steht tatsächlich sogar, denn so hat Gott die Welt geliebt, Elberfelder. Da fehlt dieses sehr. Jetzt vorsichtig, ich will euch, liebt uns Gott sehr? Natürlich. Gott liebt uns wirklich sehr. Und das ist die Wahrheit. Da würde ich nicht sagen, nein, nein, nein. Aber dieses sehr ist übrigens, was die Übersetzer mit hineinfügen. Da steht eigentlich, denn so hat Gott die Welt geliebt. Aber dass Gott uns sehr liebt, das ist nicht das Problem. Aber wir machen etwas anderes daraus und das ist mein Problem. Darum glaube ich, dass dieser Vers so berühmt ist und bekannt ist. Darum ist er auf Pullis und Tassen überall gedruckt. Denn Gott liebt uns sehr. Das ist, was wir mögen. Er liebt uns sehr. Wir bekommen etwas von ihm. So definieren wir die Liebe Gottes über das sehr. Also wie sollen wir einander lieben? Sehr. Denn Gott liebt uns sehr. Das heißt, wenn es um das sehr geht, versteht, wenn ich sehr sage, ja, dann, wenn man es oft sagt, klingt es echt komisch, dann geht es mehr um die Intensität. Aber in dem Text geht es nicht um die Intensität der Liebe. In dem Text geht es um wie, um die Art der Liebe, um die Weise der Liebe. Das ist die Intention. Wie liebt Gott die Welt? So. Wie? Da muss man den Text uns anschauen. Johannes sagt, wie? Ich nehme euch ein bisschen mit hinein. Ihr kennt den Text, deswegen müssen wir nicht komplett lesen. Aber hoffe vielleicht aus dieser Perspektive auch diesen bekannten Vers und diese bekannte Stelle, um etwas neu im Licht zu sehen. Nikodemus, ein Schriftgelehrter, ein sehr begabter Lehrer, ein wirklich frommer Mann, kommt zu Jesus, weil er merkt, Jesus ist mehr als das, was jeder Mensch ist. Er sieht seine Kraft, er sieht seine Vollmacht und er sucht ihn auf. Aber ihm ist sein Ansehen bei den Menschen wichtiger als die Wahrheit. Also kommt er nachts. Er hat ein Problem. Das heißt, seine Ehre ist ihm wichtig, wie er von dem Hohen Rat steht, wie er von den anderen Schriftgelehrten, Pharisäern und Sadduzäern wahrgenommen wird. Er fürchtet um seinen Ruf, denn es ist klar, wenn man sich Jesus anschließt, gibt es Konsequenzen. Also, auf der einen Seite fühlt er sich zu Jesus hingezogen, auf der anderen Seite hadert er mit seinem Ruf, mit seiner Stellung. Also, kommt er nachts. Das ist der Grund, warum er nachts kommt. Er will es heimlich halten. Und er kommt zu Jesus und stellt ihm Fragen, wichtige Fragen. Er hat ein Anliegen, ein wirkliches Ringen. Und Jesus gibt ihm eine Antwort und er erklärt ihm, worauf es ankommt. Und zwar auf eine neue Schöpfung, auf eine Wiedergeburt. Und zwar eine Wiedergeburt, die durch den Geist geschieht. Und zwar durch die Reinigung eines Menschen und Schaffung einer neuen Kreatur. Und das ist etwas, was der Mensch aus sich heraus nicht tun kann. Das kriegt er nicht hin. Das muss Gott tun durch seinen Geist. Und zwar in seinem souveränen Wirken. Nikodemus, das kannst du nicht machen. Gott muss es machen. Er muss dich reinigen. Das ist übrigens das Wiedergeboren aus Wasser und Geist. Er muss dich reinigen von deinen Schuld, von deinen Sünden, von deinem verkehrten Denken und dir eine neue Schöpfung schaffen, die nicht wie die erste ist. Also eine geistliche Schöpfung. Er muss es machen. Nikodemus ist überfordert. Er steht da und sagt, ich verstehe nichts. Er beginnt darüber zu grübeln, auf menschliche Art und Weise, stellt sich das vielleicht bildlich vor, grausam. Er sagt, wie soll das passieren? Kopfkino. Ja. Und Jesus holt ihn da wieder raus und sagt, nein, 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 Nikodemus, du bist auf dem Holzweg. Abgesehen davon, du bist ein Lehrer und du hast keine Ahnung davon? Eigentlich müsstest du es wissen. Und dann geht er hin und gebraucht ein Beispiel aus dem Alten Testament, weil er weiß, das kennt Nikodemus. Er kennt die Schriften. Er gebraucht ein Beispiel, das gut bekannt ist, um an ihm diese Wahrheit zu illustrieren. Wie wird man eine neue Schöpfung? Wie wird man gereinigt? Wie wird man rein vor Gott? Sünden weggenommen. Wie kommt man in das Reich Gottes unter seine Herrschaft? Wie kann man es nicht nur sehen, sondern auch einen Teil daran haben? Wie? Wie kann man das? Und nebenbei, viele, nur als Beispiel, ein Fass. Wenn ich behaupte, dass wir schon in dem Reich Gottes leben und nicht warten müssen, bis dieses tausendjährige Reich erst anbricht, dann wisst ihr, wie viel Spaltung das schafft? Und ich behaupte, ein Grund, warum so viele Kinder Gottes dieses sogenannte, also jetzt will ich sagen, warum viele dieses Thema nicht verstehen, weil sie dieses Reich nicht sehen können. Sie können es nicht sehen. Darum können sie damit nichts anfangen. Nicht, weil sie unbedingt ein Konzept festhalten wollen, sondern sie können es nicht sehen. Sie sagen, wo, wie, verstehe ich nicht, sehe ich nicht, wie kann es sein? Wo ist Satan gebunden und. All diese Fragen. Sie können es nicht sehen. Würden sie es sehen, würden sie es annehmen. Aber wir verstehen, das ist ja nicht mit leiblichen, also mit den natürlichen Augen, das sind ja geistliche Augen notwendig. Also braucht man den Geist Gottes. Man braucht eine Reinigung durch den Geist, dass man alte Denkmuster über Bord werfen kann und ein neues Verständnis bekommt, das geschieht durch den Geist. Also gebraucht Jesus ein Beispiel, er nimmt etwas aus seinem bekannten Lebenswelt, beziehungsweise seinem Lehren, seinem Denken, und das ist die erhöhte Schlange, oder? Lies mit mir ab Vers 12. Johannes 3, ab Vers 12. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Wie soll ich es euch erklären? Ich rede über die normalen Dinge, ihr versteht es nicht. Dann soll ich euch über diese Geheimnisse reden, das Reich Gottes. Und dann willst du es verstehen? Über die Wiedergeburt? Der Geist weht, wo er will, du siehst seinen Sohn, aber du hörst es, aber siehst es nicht. Wie soll ich es dir erklären? Du kannst es nicht. Geistliche Dinge müssen geistlich offenbart werden. Also, dann sagt er, also das ist mal die Grundlage, dann Vers 13. Und dann beginnt er und sagt, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Warum sagt er das jetzt hier? Warum redet er jetzt auf einmal, nachdem er sagt, hey, ihr begreift nicht, niemand ist hinaufgestiegen, als nur der hinabgestiegen ist. Er hat gesagt, niemand hat Gott gesehen. Ihr könnt diese Dinge nicht begreifen, weil ihr sie nie gesehen habt. Niemand hat Gott geschaut. Niemand von euch war in diesem Reich. Niemand kann sagen, ah, so ist das, so ist, alles klar, dann sehe ich's. Niemand. Es gibt einen aber, der es gesehen hat. Der war da und ist gekommen. Das heißt, wer erklärt uns das? Woher sollen wir das wissen? Sohn des Menschen, hör auf mich, ich sag's dir, wenn ich das so sage, ich war da, ich kenne diese Dinge. Glaub mir, glaub, was ich sage. Nimm an, was ich lehre. Ich war da. Dann geht er weiter und sagt, jetzt ein Beispiel, Vers 14. Und wie, ist ein Beispiel. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Merkt ihr? Da taucht wieder so. Das auf diese Art und Weise. Nicht so sehr muss er erhöht werden. So hoch muss er. Also auf die gleiche Höhe wie die Schlange muss der Sohn auch so sehr auf diese Höhe kommen. Sonst kann man ihn nicht sehen, weil er zu niedrig sein wird. Es geht nicht um die Meter seiner Erhöhung. Es geht ums Prinzip, um das Prinzip. Wie? Was ist passiert? Gott führt sein Volk heraus aus Ägypten. Und sie sind ungläubig. Sie murren, sie murren, sie murren. Sie vertrauen ihm nicht, dass er sie rettet. Sie vertrauen nicht, dass er sie ins verheißene Land bringt, wo Milch und Honig ist. Sie sehen nur das, was vor ihren Augen ist. Sie sehen Wüste, die spüren Hunger, die vernehmen Durst und sagen, Gott, du liebst uns nicht. Du hast uns zum Sterben rausgeführt. Wo bist du? Wo ist deine Liebe? Du lässt uns hier verrecken. Hunger haben wir. Warum stillst du nicht? Durst haben wir. Warum gibst du uns nicht? Was ist das für ein schöner Ort hier, Wüste? Wo sind die Trauben? Wo ist der Hunger? Honig. Hunger, nein, nicht. Wo ist die Milch? Sehen es nicht. Sie sehen es nicht. Und sie erkennen nicht Gottes Wege, dass er aber gerade in diesen Dingen sich ihnen offenbart. Er ist ihr derjenige, der den Hunger stillt, er ist er, der ihnen das Brot gibt, er ist er, der ihr Schutz ist, er ist er, der Arzt ist, er ist es, nicht diese Dinge, er ist es, den sie brauchen. Das erkennen sie nicht. Warum sagt der Hebräerbriefschreiber, dass Gott zu ihnen sagt, und sie erkannten meine Wege nicht, darum gingen sie in die Irre und sie glaubten nicht, sie erkannten meine Wege nicht. Das heißt, sie begriffen nicht, was ich mit ihnen tue in diesen Dingen. Sie erkannten darin nicht die Liebe, sie sahen darin eben nicht Liebe, im Gegenteil, Strafe und all das. Sie begriffen nicht, weil sie ein anderes Verständnis davon hatten. Und dann sündigten sie dadurch, sie murrten, sie versuchten Gott, hey, beweis dich, beweis deine Liebe, beweis deine Zuneigung. Wisst ihr, was das ist? Unglaube. Ehrt das Gott? Liebe Geschwister, das ist Sünde. Das ist Handeln gegen Gott. Darum sagt Paulus in 1. Korinther 10, versucht Gott nicht, wie das Volk in der Wüste versuchte. Versucht Christus nicht, wie sie Christus versuchten. Wir können nicht sagen, hey, beweis deine Liebe zu mir. Mach das wieder gut, gib mir das, befriedige mich hier, dann glaube ich an dich. So eine Liebe kriegt ihr nicht. Wenn ihr denkt, das ist Liebe, dann habt ihr ein falsches Verständnis von ihm. Das ist Versuchen. Also fehlen sie. Und wisst ihr, was die Folge der Sünde ist? Tod. Und was schickt Gott diesem Volk? Statt Brot, Schlangen. Statt Wachteln, Schlangen. Wir verstehen, warum er Schlangen schickte. Für was stehen Schlangen? Sünde. Die Urschlange, der Teufel. Und sie beißen die. Das heißt, sie sterben. Die Folge ihres Unglaubens, die Folge ihres Murrens, die Folge ihres Nichtvertrauens ist was? Folge ist Tod. Denn der Sündelohn ist der Tod. Gott schickt Tod. Das ist Strafe. Strafe. So. Was passiert dann? Es gibt einen. Es gibt einen, und das ist Mose, den Gott berufen hat, auserwählt hat, abgesondert hat. Und der sollte was tun? Sich permanent für dieses Volk verwenden. Auch wenn sie echt anstrengend ist. Manchmal sagt, Herr, habe ich sie geboren? Nein, warum tust du mir das dann? Die nerven. Wisst ihr, wie oft er am Ende war? Kein Bock mehr hatte auf die. Aber jedes Mal, wenn es in diese Situation kam, wisst ihr, was er getan hat? Herr, bitte erbarm dich. Er hat sich immer als Fürsprecher für sie verwendet. Immer. Warum? Er wurde dazu berufen. Warum? Er ist ein Bild auf Christus. Mose ist auch ein Bild auf Christus. Also verwendet er sich immer und immer wieder. Er geht sogar so weit, sagt, nimm mich, aber nicht dieses Volk. Wir verstehen, warum er das getan hat. Nicht durch seinen Geist, durch den Geist Gottes hat er das getan. Und jetzt sagt Gott, okay, Mose, richte eine Schlange auf. Stell einen Stab hin und bring das an die höchste Stelle, das, was dir in den Tod bringt. Nimm die Schlange und erhöhe sie. Und dann sagt er, und geht zu dem Volk und sagt, jeder, der glaubt meinem Wort und auf die Schlange schaut, wird gerettet werden. Und das hat Mose getan. Das ist die berühmte bronzene Schlange, gell? Die ehrende Schlange, wie auch immer. Die übrigens die Menschen später angebetet haben, wie die Kreuze heute. Darum musste das auch zerstört werden, weil das ist Götzendienst. Denn nicht die Schlange hat sie gerettet auf dem Stab, sondern Gott durch ihren Glauben. Das heißt, Gott sagt, eigentlich voll, liebe Leute, die Schlange sticht, dann lässt Gott die Schlange auf dem Stab stecken, erhebt sie und er guckt hoch und dann wird ihr wieder gesund. Ah ja, klar, macht voll Sinn. So offensichtlich. Das ist das Gegenmedikament. Hey, die Leute sagen, hey, gib mir ein Gegengift. Hey, saug an meiner Wunde rum. Was auch immer. Aber wie blöd ist das, da hochzuschauen? Oder? Was brauchte es, um da hochzuschauen? Glaube seinem Wort. Wenn er das sagt, dann ist es so. Nee, das glaube ich nicht. Das ist mir zu blöd. Was, jetzt muss ich da hingehen und hochschauen? Hey, ich sterbe gerade, hilf! Es hing am Glauben, und zwar am Glauben dessen, was Gott sagt, über den Weg der Rettung. Und zwar das Erste, du musst glauben, du gehst verloren. Die Schlange hat dich gebissen, du stirbst. Nee, ist nur ein Biss. Verheilt wieder, kein Problem. Nein, du stirbst, schau hin, du stirbst. Allein das muss man ja glauben. Dann merkt man die Symptome. Bisschen Lähmung setzt ein. Und dann will man Hilfe. Aber welche Hilfe? Ich stelle mir vor, wie ich Hilfe bekomme. Man weiß genau, was man tun muss, um von der Schlange Gift und was weiß ich. Und dann sagt die Schrift, nein, guck da hoch. Das heißt, diesen Weg der Rettung, da spricht man über Sünde, da ist Rebellion, da ist Lieblosigkeit Menschen gegenüber, Gott gegenüber, da ist Verachtung Gott, Herausforderung, da ist Sünde da. Gott straft die Sünde und gibt nur einen Weg, davon gerettet zu werden, und zwar auf den Mittler zu hören und was er sagt, wie man gerettet wird. Und jetzt liest man mit Vers 15. Vers 15. Nochmal. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Ich lese mal Vers 14 mit. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das heißt, Jesus ist der, der von Gott bestimmte Mittler, der die Schlange, den Tod und die Konsequenzen ihrer Sünde, ihrer Rebellion auf sich nimmt und an dieses Kreuz bringt. Und jeder, der aufschaut, nicht buchstäblich, nämlich zu ihm schaut, auf ihn seine Hoffnung setzt, Gott glaubt, dass er die seine Sünden und seine Rebellion an diesem Kreuz beseitigen wird, der wird gerettet werden. Und dann heißt Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt. Wie? So sehr, Empathie, Zuneigung. Nein, wie? Indem er ihre Schuld sah, ihre Schuld vor Augen stellte, ihre Rebellion, Ungehorsam. Indem er ihnen einen Weg der Rettung anbot, durch einen Mittler, in der Vernichtung des Feindes. Und ihnen gesagt hat, wenn ihr meinem Wort glaubt, dann werdet ihr gerettet. So hat Gott die Welt geliebt. So, auf diese Weise. Das ist Liebe. Erinnert euch, Gott schuf einen Weg, die anzunehmen, die absolut nicht liebenswert sind. Gott schuf einen Weg, die zu retten, die eigentlich mit ihm nichts zu tun haben wollten, die gemurrt und rebelliert und all das waren. Das ist Liebe. Lest mit mir 1. Johannes zurück. Kapitel 3, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Da heißt es, hierin haben wir die Liebe erkannt. Kapitel 3, Vers 16, richtig? Kann man sich gut merken übrigens. Johannes 3, 16? 1. Johannes 3, 16. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das ist die Liebe. Hier erkennen wir, das heißt, hier verstehen wir. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Hier hat es was mit einer Entscheidung zu tun und einer Tat zu tun. Nämlich den sündigen Menschen einen Weg der Rettung anzubieten. Diese Grundlage zu schaffen, das zu tun, das hat er gemacht. So hat Gott die Welt geliebt. Eine sündige Welt, die gegen ihn rebelliert, die von ihm nichts zu tun haben will. Und dann sagt er, denn so hat Gott die Welt geliebt, wie damals in der Wüste, sich ein Volk gerettet, indem er durch einen Mittler die Schuld aus ihrer Mitte fortgeschaffen hat. Und dann sagt er, so, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Was ist damit jeder, der glaubt. Nun, wenn man dann im Johannes weiterliest, wird man merken, dann sagen sie, ja, wir wollen glauben. Und dann sagt er, wenn Gott euch den Glauben nicht schenkt, dann bis der Geist weht, wo er will. Das ist der Zusammenhang. Versteht ihr dieses so sehr? Es geht nicht, wie intensiv dich Gott liebt. Denn das ist unser menschlicher Verstand. Ah, weißt du, Gott liebt dich so sehr. Ja, danke. Das fühle ich mich besser. Jetzt ist meine Seele wieder so, weil ich sehne mich so sehr nach Liebe. Ja, Gott liebt dich so sehr. Das ist gut. Das macht, das ist weltliches Verständnis. Das ist aber, das sind die Wohlfühlgemeinden. Das ist dieses, die Atmosphäre der Liebe. Wir lieben uns so sehr. Wir nehmen uns halt an und was weiß ich nicht alles. Das ist aber nicht, was Gott macht. Liebe Geschwister, Gemeinden, die Liebe hochstellen und sagen, hey, das ist uns wichtig, und dadurch aber die Theologie verneinen und beiseite, weil die Angst haben, dann die Atmosphäre wird schlecht. Wisst ihr, was sie tun? Sie nehmen die Definition dieser Liebe weg. Die Liebe Gottes wird durch das Kreuz definiert. Wenn du die Liebe Gottes verstehen willst, schau auf das Kreuz, denn so hat Gott die Welt geliebt, so. Lest mit mir nur diesen Vers noch einmal und dann nächste Predigt, nächsten Sonntag oder übernächsten, ich weiß nicht, ich glaube sogar nächsten Sonntag, gehen wir dann in diese 7 Punkte hinein, okay? Lest mit mir Verse, diese 3 Punkte nochmal, die ersten 3, Vers 9 bis 10. Hierin, schaut mal, das ist das Gleiche, wie wir schon gerade in 1. Johannes 3, 16 gelesen haben. Hierin ist die Liebe Gottes, jetzt kommt noch einmal hierin. Das heißt, auf diese Art und Weise. Schaut mal, Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Sollen, möchten, darüber sprechen wir dann bei der Auslegung. Das heißt, wie erkennst du, wo erkennst du die Liebe Gottes? In der Sendung seines Sohnes. Was ist das Thema der falschen Propheten gewesen? Was haben sie permanent geleugnet? Wir haben in dem Test, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Das heißt, sie leugnen das Kommen Jesu im Fleisch in diese Welt. Warum? Weil sie diese Liebe leugnen wollen. Sie verdrehen die Wahrheit der Liebe, damit die Menschen nicht verstehen, was Liebe ist. Und sie bauen ein anderes Konstrukt von Liebe auf. Dann denken sie, das ist Liebe. Die Liebe verstehen wir in der Menschwerdung. In der Menschwerdung. Warum? In der nächsten Predigt. Inwieweit ist dieses Mensch? Ich lese aber noch Vers 10. Hierin ist die Liebe. Nochmals gleich, also guck genau hin. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt und seinen Sohn, und jetzt steht wieder was, gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Das sind die drei Aspekte, die drei Wesenszüge: aufopfernd, zuvorkommend und Schuld auf sich nehmend. Das ist die göttliche, vollkommene Liebe. So hat Gott uns geliebt. Auf diese Weise. Nochmal, ich in der Gefahr, dass ihr mich vielleicht hier ein bisschen missverstanden habt, er liebt euch wirklich sehr. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie liebt er uns? So. Indem er sich für uns aufopfert, aufgeopfert hat. Indem er uns zuvorgekommen ist. Und indem er all unsere Schuld auf sich genommen hat. Größeren Liebesbeweis gibt es nicht. Wie sollen wir uns lieben? So. Aufopfernd, zuvorkommend, Schuld auf sich nehmend. Eigentlich nicht kompliziert, gell? Doch so schwer. Wenn wir den Geist Gottes nicht haben, unmöglich. Ich möchte beten.